Liebe Gemeinde, der Monatsspruch dieses September lautet ja: Bekümmert euch nicht oder seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und darüber wollen wir miteinander ein wenig nachdenken. Ich denke, unwillkürlich empfinden wir, dass uns dieses Wort irgendwie innerlich doch berührt. Sind wir nicht alle auf der Suche nach Freude, nach Kraft, nach Stärke? Und kann uns dieses Wort dabei eine Hilfe sein? Kann es uns herausreißen aus aller Resignation, die uns ja immer wieder überkommen will, wenn wir das Geschehen in unserer Welt betrachten? Ja, in der Tat, da gibt es doch so vieles, was uns da bekümmert. Die Medien berichten es ja täglich. Wir denken an Syrien. 1 Million Kinder allein auf der Flucht. Wir denken an den arabischen Frühling Ägypten. Und immer wieder werden die Christen dort verfolgt. Und an vieles, vieles mehr. Die immer wiederkehrenden Terroranschläge im Irak, in Afghanistan und so weiter. An vieles haben wir uns ja längst gewöhnt und denken gar nicht mehr darüber nach, wie viele Menschen hungern und wie viele dürsten und wie viele sind auf der Flucht und wie viele sind auf der Straße und protestieren gegen Ungerechtigkeit und gegen Unterdrückung und Ausbeutung, gegen Menschenhandel und kämpfen für die Gleichberechtigung. Ja, es sieht in unserer Welt nicht sehr gut aus. Helmut Schmidt hat einmal gesagt, diese Welt wird immer unregierbarer. Ja, man kriegt die Probleme gar nicht mehr in den Griff. Und mit Gewalt lösen sich sowieso keine Probleme. Ja, soll uns das alles nicht bekümmern, das heißt ja mit tiefer Sorge erfüllen. Und zumal wir ja auch sehen, dass der Fanatismus eher zu als abnimmt. Und auf einem ganz anderem Gebiet soll es uns da nicht bekümmern, wenn wir sehen, wie die Ordnungen Gottes, seine Gebote aufgelöst werden und untergraben werden und dass Karlsruhe natürlich auch keine biblischen Maßstäbe anlegt für die Entscheidungen, die dort getroffen werden. Also die staatliche Gesetzgebung. Ja, soll uns das nicht bekümmern, wenn man die Gebote Gottes so missachtet und sie dem Zeitgeist anpasst, sodass gleichgeschlechtliche Paare nicht nur in Kirchen gesegnet, sondern auch ein Pfarramt ausüben dürfen? Soll es uns nicht bekümmern, wenn in Deutschland allein über 100.000 Kinder im Mutterleib getötet werden? Eine ganze Großstadt? Und wenn von Kanzeln und Kathedern eine liberale Theologie verkündigt wird und die Wunder und die Taten Jesu aufgelöst werden in Legenden und die Sohnschaft Gottes umgedeutet wird oder gar geleugnet wird. Es wäre ja vieles mehr aufzuzählen, was uns da alles bekümmert. Ja, wie auch die Front gegen alles Christliche immer breiter und auch dreister wird. Und das weltweit nach Idea mehr als 100.000 Christen jährlich zu Märtyrern werden. Und die Ausstrahlungskraft der Gemeinde Jesu, zumindest in Europa, immer mehr abnimmt. Bekümmert euch nicht. Soll uns das nicht mit Sorge erfüllen? Wie ist dieses Wort denn nun zu verstehen? Ist damit gemeint, nun nehmt es doch nicht so tragisch. Das ist nun mal der Pendelschlag es wird auch schon mal wieder anders werden. Es hat alles seine Zeit. Bekümmert euch nicht. Ist dies Wort so wie ein Narkotikum? So eine Beruhigungspille? Wie wenn einer uns auf die Schulter klopft, es wird nicht so heiß gegessen wie gekocht. Das ist nun mal so in dieser Welt, da kann man gar nichts machen. Damit muss man leben. Und wie schnell lassen wir uns ja auch immer wieder beruhigen. Und dann leben wir eben damit. Es sollte doch alles das, was uns da bekümmert, mindestens Gegenstand unseres Gebetes sein. Ja, bekümmert euch nicht. Dieses Wort steht ja nun im Buch Nehemia. Und es ist vielleicht ganz gut, wenn wir einmal feststellen, in welchem Zusammenhang wir dieses Wort finden. Und ich will einige Verse aus Nehemia 8 lesen. Als nun der 7. Monat herangekommen war und die Israeliten in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, er sollte das Buch des Gesetzes des Mose holen, das der Herr Israel geboten hat. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde. Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten, am ersten Tag des 7. Monats, und las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor vom lichten Morgen an bis zum Mittag vor Männern und Frauen und wer es verstehen konnte. Und die Ohren des ganzen Volkes waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die sie dafür gemacht hatten. Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott. Und alles Volk antwortete, Amen, Amen. Und sie hoben ihre Hände empor und neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Und die Leviten unterwiesen das Volk im Gesetz, und das Volk stand auf seinem Platz. Und sie legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, so dass man verstand, was gelesen worden war. Und Nehemia, der Statthalter, und Esra, der Priester und Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk, dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Darum sprach er zu ihnen, geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig dem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten trösteten alles Volk und sprachen, seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Wir spüren, dieses Wort hat also einen ganz anderen Sitz im Leben als das, was wir vorhin genannt haben. Bekümmert euch nicht, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Dieses Wort ist also in eine ganz konkrete Situation damals hineingesprochen worden, und die machen wir uns kurz deutlich. Nehemia wird ja der Baumeister Gottes genannt. Zusammen mit Esra, dem Schriftgelehrten und dem Priester, ist er für den Wiederaufbau Jerusalems verantwortlich. Jerusalem war ja nach der schrecklichsten Katastrophe seiner Geschichte völlig zerstört worden. Und eine bunt zusammengewürfelte Schar von Überlebenden, die aus ihrer jahrzehntelangen Knechtschaft Babylons nun zurückgekehrt waren, sie schafften diesen Wiederaufbau, trotz aller Widerstände und Gegenwehr. Es werden zwei Perioden dieses Wiederaufbaus genannt. In den Kapitel 1 bis 7 ist von dem äußeren Wiederaufbau die Rede. Aber beiden Männern, Nehemia und Esra, ist klar, es muss mehr geschehen. Viel mehr. Es muss mit der Gemeinde Gottes selbst etwas geschehen. Und was da geschehen ist, davon ist dann im zweiten Teil dieses Buches die Rede. Und es fängt damit an, dass das Volk Esra bittet, ihnen aus dem Buch des Gesetzes Moses, aus der Tora, das er aus Babylon mitgebracht hatte, vorzulesen. Und von einer hölzernen Kanzel aus las nun Esra, und das Volk stand wie ein Mann, Männer und Frauen und alle, die es vernehmen konnten, das heißt also die erwachsenen Kinder. Und sie standen von der Morgenkühle bis zur Mittagshitze, ohne innerlich abzuschalten oder wegzulaufen. Nein, in Ehrfurcht standen sie vor dem Herrn. Und der Gottesdienst beginnt, wie damals üblich, mit dem Lobpreis Gottes. Und die Gemeinde antwortete durch zustimmende Anbetung, durch Erheben der Hände. Und damit drückten sie das wehrlose sich ergeben ihrem Gott gegenüber aus. Und das Niederwerfen, das drückte ihre völlige Huldigung und gänzliche Unterordnung unter ihren Herrn und Gott aus. Ja, dieses Volk, das spürt man, das hatte Hunger. Hunger nach dem Brot des Lebens, nach dem lebendigen Wort Gottes. Meine Lieben, kein Mensch kann diesen Hunger machen. Kein Pastor, kein Vorstand, keine Gemeindeleitung, niemand. Dieser Hunger entstand über dem Reden Gottes mit seinem Volk. Und wenn solcher Hunger vorhanden ist, ja, dann ist es auch nicht mehr nötig, das Wort der Predigt noch schmackhaft zu machen durch pikante Einlagen oder dergleichen. Nein, die Hungernden empfingen damals nichts anderes als das schlichte Wort Gottes. Nichts, wonach uns oft die Ohren jücken. Nein, sie spürten, hier hat Gott selbst das Wort ergriffen. Und darüber war das Volk plötzlich auch innerlich ergriffen. So sehr, dass es anfing zu weinen. Und die Leviten, so lesen wir, die die Aufgabe hatten, das Volk immer zu unterrichten über die Texte, die gelesen worden waren, denn viele, die damals zurückgekehrt waren, kannten ja gar nicht mehr die alte hebräische Sprache und darum mussten sie transformiert, übersetzt werden in das Aramäische und das besorgten die Leviten. Und sie hatten alle Mühe, das Volk zu stillen, denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Es ging ihnen also erschreckend auf, was sie an Gehorsam diesem Wort und diesem Gott gegenüber versäumt hatten. Sie waren entsetzt über ihre eigene Unbekümmertheit, mit der sie so lange Gottes Wort übergangen hatten. Und nun wirkte Gottes Wort wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Die ungeheure Schuld des Volkes, eines ungetreueren Volkes, wurde ihnen mit einmal wieder offenbar. Und sie verstehen, dass das nationale Unglück, die babylonische Gefangenschaft, nicht ein blindes Schicksal oder gar die Schuld irgendwelcher fremder Herrscher gewesen ist, sondern Gericht Gottes über seine Gemeinde. Die Predigt der Propheten, die sie so lange ungehört verhallen ließen, die fand jetzt auf einmal die Hörer nach der Katastrophe, die eigentlich schon immer hätten hören sollen. Gott hatte sie alle wie ein guter Arzt in seine Sprechstunde genommen und ihnen eine klare Diagnose gestellt. Dass etwas mit ihnen nicht stimmte, ja, das ahnten sie. Aber dass es so schlimm stand, das erschütterte sie. Sie weinten. Und noch eins kam hinzu. Das Volk erkannte ja nicht nur, dass Gottes Gericht ein gerechtes Gericht gewesen ist, sondern ihnen wird plötzlich deutlich, dass dieser Gott in seiner unbegreiflichen Gnade und Barmherzigkeit trotz des tausendfach gebrochenen, des Volkes immer wiederholten Nein gegen Gottes Wort, dass Gott sein Volk dennoch nicht aufgegeben hat. Es durfte ja heimkehren, wieder zurück in ihre Heimat. Jerusalem wurde wieder aufgebaut mit dem Tempel. Ja, meine Lieben, über Israel steht bis heute und in Zukunft Gottes Treue ist die einzige Garantie für den Bestand dieses Volkes. Israel kann wohl Gott den Gehorsam immer wieder verweigern, aber es kann den Bund nicht aufheben, den Gott mit ihm geschlossen hat. Und Gott wird seines Volkes nicht müde, denn er ist ein Gott aller Gnade und aller Barmherzigkeit, ein Gott der Vergebung. Um das zu erkennen, dass der Richter auch der Retter ist, das lässt das Volk bitterlich weinen. Wie konnten sie nur die Liebe dieses Gottes so lange mit Füßen treten? Das ging ihnen auf einmal auf. Sie weinten, wie später ein Petrus. Aber die göttliche Traurigkeit bewirkt eine Reue zum Heil, die niemanden gereut, schreibt Paulus im 2. Korinther 7. Und nun, wo das Volk sich vor Gott so gedemütigt hat, da wird ihm diese wunderbare, befreiende Zusage gegeben: Bekümmert euch nicht länger über eure Sünden. Der Herr hat sie getilgt. Sie sind vergeben. Und dieser Zuspruch ist wie ein Aufatmen. Und so wird aus der Weinenden eine jauchzende Gemeinde. Die Freude bricht sich Bahn. Und ihnen wird gesagt, dieser Tag ist heilig. Und dieser Tag endete mit einem großen Fest, mit einem Festmahl, wie es später der Herr Jesus in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn ja auch beschrieben hat. Die Heimkehr des Sohnes, der seine Schuld bekannte, die Heimkehr endete, so lesen wir Lukas 15, mit einem Festmahl. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Und Wilhelm Busch hat gesagt, und nirgendwo steht geschrieben, dass sie damit wieder aufhörten. Ja, so also auch das Volk damals in Jerusalem. Der Gottesdienst führt also zur Tischgemeinschaft. Und da soll auch keiner leer ausgehen. Auch die Armen sind in diese Gemeinschaft mit eingeschlossen, denn geteilte Freude ist ja doppelte Freude. Wie gesagt, das alles geschah damals in einem ganz normalen Gottesdienst. Und dann fragt man sich, kann das denn vielleicht auch heute unter uns geschehen? gehören ja auch Sonntag für Sonntag das Wort Gottes. Aber wann trifft es uns wirklich einmal so innerlich, so ganz tief und krempelt uns um? Gottes Wort will ja nicht nur eine Urkunde über vergangene Zeiten sein, was damals geschah, sondern es ist ja das Sprachrohr Gottes hier und heute an jeden von uns. Gott redet noch, immer noch, und er will uns beschenken mit seiner Vergebung, mit seiner Gnade, mit seiner Freude. Und nur die Freude, die führt dann zur Gemeinschaft. Und diese Freude bricht sich immer dann Bahn, wo Gottes Wort glaubend angenommen wird. Und das waren sicherlich die schönsten Stunden in meinem Dienst, wenn nach einem seelsorgerlichen Gespräch Menschen, jung oder alt, die Tränen trockneten und bekannten, welche Last ihnen von der Seele jetzt gefallen ist. Die Freude der Vergebung. Sie freuten sich, wie es Maria sagt, Gottes, meines Heilandes. Ja, solche Freude ist wie eine Quelle in der Wüste. Sie macht stark. Sie ist unsere Stärke. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Vielleicht erinnern sich ja einige unserer älteren Geschwister noch, ich kann mich ja noch gut daran erinnern, an jenes Geheimzeichen einer untergegangenen Welt. KDF hieß diese Organisation im Dritten Reich. KDF heißt Kraft durch Freude. Ja, wir kennen es noch. Nicht wahr? Kraft durch Freude. Eine ganz verblüffende Ähnlichkeit mit unserem Gotteswort. Und damals hat man ja im Dritten Reich dann Reisen angeboten und man wollte die Leute motivieren, letztlich zu mehr Leistung und dass sie der Partei immer höriger werden. Das war das Ziel. Kraft durch Freude. Man sucht ja auch diese Weisheit heute, diese Erkenntnis, sich fruchtbar zu machen, indem man in Betrieben vielleicht gedämpfte Musik einspielen lässt oder dass man Blumenarrangements anordnet, um ein gutes Betriebsklima zu schaffen, um dadurch eben mehr Leistung aus den Leuten herauszuholen. Kraft durch Freude. Ja, wo liegt aber der Unterschied? Kann man denn Freude machen? Der Unterschied ist der, dass man Freude nicht organisieren kann. Nicht machen kann. Vielleicht kann ein Bild uns da helfen. Mein Bruder und ich, wir sammelten als Kinder gerne alte Batterien. Und dann haben wir sie auf eine, wie wir meinten, raffinierte Art und Weise wieder neu aufgeladen, indem wir sie auf den warmen Ofen gelegt haben. Und tatsächlich, sie gaben wieder Strom her. Leider war die Erfahrung dabei nur für ganz kurze Zeit. Und dann war es ganz aus mit ihnen. Ja, ist das nicht auch unsere Erfahrung oft mit der Freude im übertragenen Sinn? Wir suchen Freude, vielleicht im Urlaub, um mal herauszukommen aus der Tretmühle des Alltags, neue Kraft zu schöpfen. Und viele meinen, sie bräuchten so Vergnügen und Spaß. Spaßgesellschaft, ja, wir kennen das Wort. Und andere, die brauchen eben die Berge, die Sonne, das Meer. Das gäbe dann den Schwung eben bis zum nächsten Urlaub. Leider ist meistens die Erfahrung gleich hinterher, dass all das nicht ausreicht. Man macht die Erfahrung der Batterie. Es ist nicht lange, hält nicht lange vor. Ja, was kann man denn dagegen tun? kann man was dagegen tun? Nun, wir müssen aufhören, Batterie zu sein. Wir müssen an den Stromkreis selber angeschlossen werden, der ständig Kraft und Stärke und Freude hergibt, ganz gleich, wie die Belastung auch ist. Was wir brauchen, ist Anschluss an Jesus. Anschluss an Jesus, das brauchen wir. Es geht immer um die persönliche Beziehung zu diesem Herrn. Und darauf beruht unsere Freude und unsere Kraft. Machen wir uns doch ständig bewusst, was wir an Jesus haben. Sicher, der Psalmist sagt, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat und was er dir täglich tut. Und so machen viele ihre Freude abhängig von den Gaben unseres Gottes, von der Gesundheit oder der wiedererlangten Gesundheit, der Lösung von Problemen und Schwierigkeiten, dass man Arbeit und Brot hat oder dass man sich seine Wünsche erfüllen kann. Alles schön und gut, aber das alles sind ja Beigaben unseres Gottes. Die eigentliche Quelle der Freude ist Jesus selbst. Die Freude am Herrn steht doch hier, ist unsere Freude. Darum geht es. Also auch nicht Freude an der Gemeinde, an der Mitarbeit, die manchmal auch zur Last wird, an der Gemeinschaft untereinander. Sicher schön und gut, wenn das da ist, und wir wünschen es uns sehr, denn wir brauchen sowas auch. Aber viel wichtiger ist, dass wir zur Quelle der Kraft kommen. Das heißt, zum Geber all dieser Gaben, zum Herrn selbst. Und darum steht ja im 103. Psalm, den ich zitiert habe, an erster Stelle, der dir alle deine Sünden vergibt und alle deine Gebrechen heilt und dein Leben vom Verderben erlöst und dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Meine Brüder und Schwestern, was haben wir doch für einen wunderbaren Herrn? Sein Name ist Jesus, unser Heiland. Er hat uns Sünder zu Gottes Kindern gemacht. Er hat uns mit dem Vater versöhnt, sodass wir Erben seines Reiches werden dürfen. Und als sie mit dem Heiligen Geist erfüllten, ist er unsere Freude. Und wenn wir uns bewusst machen, was es ihn alles gekostet hat, uns so zu beschenken, so zu begnadigen, dann führt das zu einer dankbaren Freude. Und diese Freude, die macht stark, auch bei allen Widerwärtigkeiten. Darum seid nicht bekümmert, denn die Freude ist die Kraft und die Stärke unseres Gottes, die er uns schenkt aus Gnaden. Amen.